Eigentlich passt das schon ganz gut zu dem, worüber ich heute Abend mit euch nachdenken will. Denn oft ist es doch so, ja, wir Menschen, wir schauen ganz anders auf die Dinge. Wir nehmen Dinge nicht wahr. Wir haben einen anderen Blick auf unser Leben und auch auf die Dinge, die in dieser Welt geschehen. Deswegen auch heute Abend mein Thema: Gott baut sein Reich oft anders, als wir denken. Und ich habe uns dazu einen Predigttext aus Apostelgeschichte 6, die Verse 6 bis 15, mitgebracht. Ich lese uns den Text. Und ihr könnt gerne zu Hause auch mitlesen. Paulus und seine Begleiter zogen durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hauptstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Wie gehen wir eigentlich mit Scheitern um? Unsere Geschichte beginnt ja mit einem Scheitern, mit Enttäuschung. Sie hatten sich viel vorgenommen und dann lassen sich die Pläne nicht umsetzen. Da bricht Paulus mit einer Gruppe auf, um seine zweite Missionsreise zu starten, und dann gehen die ganzen Pläne nicht auf. Lukas schreibt: Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Wahrscheinlich wollte Paulus nach Ephesus, der Hauptstadt der Provinz Asien. Denn Paulus war ein Stratege. Er suchte sich große Zentren aus. Oft waren es Handelsmetropolen oder Hafenstädte. Und von diesen Zentren aus wollte er das Wort Gottes predigen, weitergeben, damit Menschen Jesus kennenlernen und von dort aus das missionarische Wirken ins Umland beginnen konnte. Oder dass die Menschen, die in den Hafenstädten von der Botschaft hörten, es dann mittrugen in ihre Heimatorte und ihre Heimatländer. Eine schlaue Überlegung, die Paulus damals hatte. Er war ein guter Stratege. Der erste Versuch scheitert. Als sie sich dann aber Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist nicht zu. Es geht nicht weiter. Zum zweiten Mal scheitern die guten Pläne, die Paulus hatte. Eigentlich hatten sie es so geplant. Sie hatten es für richtig und für gut befunden, es so zu machen. Eigentlich hatten sie Überlegungen, Zeit und Geld in diesen Plan investiert. Vielleicht haben sie sich auch neue Wandersandalen gekauft, damit die Missionsreise auch gut zu Fuß erreichbar war. Eigentlich war schon so manches an Mühe und an Energie damit verbunden. Und eigentlich wäre es doch schön gewesen, wenn diese ganzen Mühen, wenn der ganze Aufwand dann auch von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Ja, eigentlich hofft man das doch, dass seine eigenen Mühen und Anstrengungen mit Erfolg gekrönt werden. Ganz persönlich, aber so ist es doch auch als Gemeinde. Und ich wäre gern bei dieser Krisensitzung dabei gewesen von Paulus, Timotheus und Silas, denn die drei waren gemeinsam unterwegs. Und eigentlich hatten sie konkrete Pläne. Wie hoch oder auch wie niedrig war wohl ihre Frustrationsgrenze? Sie wollten doch was. Sie waren motiviert gewesen. Und hinter ihnen lagen erfolgreiche Tage. Sie hatten Gemeinden besucht, hatten sie im Glauben gestärkt. Und sie waren bestimmt dadurch auch selber im Glauben gestärkt worden. Da zieht man doch zufrieden und voller Euphorie weiter. Und dann das. Es ist wie in einem Film. Die Geschichte wird hinausgezögert und man weiß nicht, wird es ein Happy End oder geht es schief? Willkommen im Leben. Im Leben geht es ja auch nicht nur immer geradeaus, sondern geht es bergauf und bergab. Da gibt es Umwege und Sackgassen, die wir in unserem Leben gehen. Manchmal brauchen manche Dinge auch ihre Zeit. Aber dann, so schreibt Lukas weiter, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Wie sie das wohl gemerkt haben, dass der Heilige Geist sie gehindert hat. Wahrscheinlich hat der Heilige Geist sich nicht irgendwie so unsichtbar dahingestellt und eine Wand gebaut, an der sie nicht vorbeikamen. Vielmehr waren es wahrscheinlich die äußeren Umstände, die politische Situation, die sie nicht hatte weiterreisen lassen. Ob sie das sofort gemerkt haben oder ob sie das im Nachhinein reflektiert haben miteinander, wissen wir nicht. Jedenfalls lassen sie sich nicht entmutigen. Sie probieren es erneut. Sie planen und organisieren, sie stochen im Nebel. Aber dann mitten in diesem Stochern, da redet plötzlich Gott zu ihnen. Und ein entscheidender Schritt bahnt sich an. Die Botschaft von der Liebe Gottes. Die Botschaft, dass Jesus, der Sohn Gottes, in dieser Welt war, dass mit ihm ein neues Zeitalter anbricht, dass er uns zeigt, wie wir leben sollen, dass er uns zeigt, wie sehr Gott uns liebt, wie Gott in seinem Wesen ist, dass er für uns gestorben ist, für alle Scham, für alle Schuld, für alles, was uns als Menschen belastet. Das sollte nach Europa gehen. Denn dort, so schreibt Lukas, hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Er hätte schon gern gewusst, wie Paulus das erkannt hat, dass es ein Mazedonier war. War es an der Sprache und hat er ihn an der Tracht erkannt? Lukas schreibt es nicht. Wichtig ist ihm aber, dass die Anweisung Gottes klar war. Und dass diese Anweisung Paulus zum Handeln bewegt hat und seine Mitstreiter. So schreibt er weiter, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Die Mission Gottes kann weitergehen. Der Durchbruch ist geschafft. Alle Völker sollen es hören. Eifrig und voller Tatendrang gehen sie ans Werk. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Na, jetzt muss aber doch der Durchbruch da sein. So eine große Stadt, da muss es doch auch eine große Gemeinde geben, wo sie vielen Juden erzählen konnten, dass es weitergeht, dass nach dem Alten, nach dem Ersten Testament es mit dem Zweiten Testament weitergeht. Eine gute Gelegenheit, ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen und viele zu erreichen. Sie haben die beste Botschaft der Welt und alle sollen es hören. Und dann gehen sie los am Sabbat, weil sie wussten, am Sabbat in der Nähe von einem Fluss, dort hat man in der Regel eine Synagoge gebaut oder eine Gebetsstätte gehabt, damit man es nicht weit hatte für die ritualen Waschungen. Dort gingen sie hin, weil sie dort vermuteten, dass sich dort die jüdische Gemeinde trifft. Und dann, wo sie voller Erwartung dorthin gehen und vermuten, dort ist die große Gemeinde, da treffen sie auf einige Frauen. Auf einige Frauen. Stell mir vor, das war eine Enttäuschung. Für eine jüdische Gemeinde, um diese gründen zu können, brauchte man mindestens 10 Männer. Das war die Mindestgröße für eine jüdische Gemeinde. Und hier werden nur ein paar Frauen erwähnt. Da plant man groß. Man hat eine Vision, man hat große Ziele. Und dann landet man plötzlich in der Wirklichkeit. Und man muss klein weitermachen. Strategisch gedacht war das doch eigentlich suboptimal. Das Ganze lief nicht so, wie sich Paulus und seine Mitstreiter sich das vorgestellt hatten. Aber ob sie frustriert waren, so wie ich das vielleicht gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber sie redeten mit den Frauen. Sie kamen miteinander ins Gespräch. Sie unterhielten sich über Gott und die Welt. Sie erzählten von Jesus. Und was mit Jesus alles in diese Welt gekommen ist. Und Gott handelt mitten in diesem Gespräch. Er segnet diesen kleinen Schritt, diesen kleinen Anfang. Daraus muss man jetzt keine Theologie der kleinen Schritte machen. Gott kann auch ganz Großes schaffen. Aber was hier an klein anfängt, hat eine große Wirkung. Lydia wird zur ersten gläubigen Frau in Europa. Denn eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr Gott das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatten taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaubt, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Diese Lydia kommt zum Glauben und sie lässt sich taufen mit allen, die in ihrem Haus lebten. Das irritiert uns Individualisten heute, wo wir doch sagen, jeder muss sich doch selber für Jesus entscheiden. Da kann doch nicht eine entscheidende Frau, Lydia war Purpurhändlerin, sie handelte quasi mit Luxusklamotten und war dadurch vermutlich eine reiche Frau. Und diese reiche Frau, die vielleicht ihrem Haus auch vorsteht, die kann doch nicht entscheiden, ob die anderen sich auch taufen lassen. Aber so war das damals. Und zu diesem Haus gehörten wahrscheinlich noch einige Familienangehörige. Da gehörten Angestellte zu, wie es in reichen Häusern üblich war. Da waren große und kleine Kinder. Ein erster Schritt. Aber ich will es auch noch mal so sagen. Das war kein glorreicher Anfang in Europa. Es war ein kleiner Schritt, aus strategischer Sicht suboptimal. Doch genau das sind oft die Etappen, die Gottes Reich in dieser Welt langsam voranbringen. Hier und da schenkt Gott ja auch große Aufbrüche und das ist gut. Aber die Regel sind doch die ganz kleinen Aufbrüche, dass Menschen zum Glauben kommen. Manchmal geht es ganz schnell, wie hier bei Lydia. Oft ist es ein langer Weg. Und manchmal klappt es auch gar nicht. Und da gibt es ja auch menschlich gesprochen die Starken und die Schwachen, die Mutigen und die weniger Mutigen, die menschlich gesprochen Schlauen und die weniger Schlauen. Und unter denen gibt es dann wieder menschlich gesprochen welche, die viel bewegen können und andere weniger. Es sind die vielen kleinen Geschichten von Menschen, die anfangen zu glauben und die in vielen Begegnungen und an vielen verschiedenen Orten in dieser Welt von ihrem Glauben erzählen. Da gab es damals schon den Paulus, den Silas, den Timotheus. Und da gab es auch den Barnabas und den Johannes Markus, der manchmal Heimweh hatte. Auch die waren unterwegs. Und obwohl es hier so klein anfing, gab es zeitgleich eine christliche Gemeinde oder mehrere christliche Gemeinden in Rom. Wir wissen gar nicht, wer die gegründet hat. Vielleicht war es ein Jude gewesen, der bei der Pfingstpredigt zum Glauben gekommen ist. Aber so läuft es. Menschen kommen zum Glauben und erzählen von ihrem Glauben. Jeder auf seine Weise und an vielen verschiedenen Orten. Die meisten von ihnen kommen nicht groß raus. Ihre Geschichten stehen nicht in den Geschichtsbüchern oder den theologischen Kommentaren. Manche schon, so wie Paulus, Silas, Timotheus und auch Lydia mit ihrem ganzen Haus, auch wenn die Namen nicht genannt werden. Aber aus diesem kleinen Anfang ist eine Gemeinde geworden, für die Lydia ihr Haus zur Verfügung gestellt hat. Denn das war bei den Christen bekannt. Sie waren bekannt für ihre Gastfreundschaft. Und diese Tradition lebt bis heute in den Hauskreisen ja auch weiter. Aber hoffentlich nicht in geschlossenen Hauskreisen, sondern in Hauskreisen, die offen sind für neue Menschen, die nach Jesus fragen. Dieses Erlebnis von Paulus und seinen Mitstreitern, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ist es nah dran an eurer Lebenswirklichkeit oder eher weit weg? Ich finde, es ist wahrscheinlich näher dran, als wir denken. Ich weiß nicht, wie es euch im letzten Jahr und auch jetzt ging. Mario und ich, wir haben schon wahrgenommen, dass sich viele gefreut haben, dass nach dem Abschied vom Jochen und der Vakanz endlich wieder jemand da ist und die Pastorenstelle wieder besetzt ist. Und wahrscheinlich haben viele mit diesem Neubeginn auch die Hoffnung auf neuen Schwung in der Gemeinde gehabt. Und auch Marion und ich hatten Erwartungen und Hoffnungen. Als wir letztes Jahr im März noch, bevor Corona begonnen hatte, die Stelle zugesagt haben. Aber dann kam Corona, hat uns alle miteinander ausgebremst. Gottesdienst nur noch per Internet, dann nochmal eine Zeit lang Präsenzgottesdienste und seit Dezember stehen wir wieder hier mit wenigen Leuten und es gibt Gottesdienst per Livestream. Gruppenveranstaltungen können nicht stattfinden. Und irgendwie, vermute ich, haben wir uns das doch alle miteinander so ganz anders vorgestellt. Euch als Gemeinde kennenzulernen, ist in dieser Zeit schwierig. Wir freuen uns über die Begegnungen, die wenigen, die wir hier im Gottesdienst haben und über manchen Telefonanruf, den wir miteinander haben. Aber als Gemeinde sind wir ausgebremst. Und da ist es doch vielleicht auch bei euch wie bei uns irgendwie dieses Gefühl, wir kommen nicht weiter. Wir sind ausgebremst, so wie Paulus damals, so nehme ich das bei uns wahr. Aber müssen wir dabei stehen bleiben? Bleibt Gottes Reich damit stehen? Ich glaube, wir müssen eben nicht stehen bleiben. Wir können uns untereinander anrufen. Wir können füreinander und miteinander auch am Telefon oder über Internet beten. Aber wir können auch viel mehr. Wir dürfen mit einer Person uns treffen, vielleicht zum Spaziergang. Wir können mit einer Person, die Jesus nicht kennt, telefonieren oder über Internet uns treffen. Diese Person soll dann kein Missionsobjekt sein, sondern es kann zum Beispiel eine Person sein, die ich mag, die Jesus nicht kennt, für die ich gezielt in den nächsten Tagen und Wochen bete, zu der ich Kontakt aufnehme und ehrlich frage, wie es ihr geht, dass ich ihr die Möglichkeit gebe, an ihrem Leben teilzuhaben, dass ich ihr Anteil gebe von meinem Leben und da, wo es passt, auch von meinem Glauben. Und sei es nur, dass ich jemand anderes erzähle von unserem Gottesdienst und ihn einlade, auch mal reinzuschauen. Daraus können sich gute Gespräche ergeben über den Glauben. Wir bauen eine Beziehung, Vertrauen zueinander auf, eine Gesprächsgrundlage, um über den Glauben zu sprechen. Es kann der Nachbar sein, jemand am Arbeitsplatz, wenn ich nicht gerade im Homeoffice bin, jemand aus dem Freundeskreis, jemand, der mir irgendwo an einer Stelle vielleicht auch regelmäßig begegnet. Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, um über den Glauben zu reden. Am letzten Dienstag hat der Alpha-Glaubenskurs begonnen. 37 Teilnehmer waren dabei. Zugegeben, auch 3, 4, die einfach mal dabei sein wollten, weil sie es später in ihrer eigenen Gemeinde dann auch machen wollen und jetzt schauen, wie das geht. Aber über 30 Leute wollen sich über den Fragen des Glaubens unterhalten, ihren eigenen Glauben vertiefen oder sich mit dem Glauben zum ersten Mal vielleicht auch beschäftigen und wir wollen wissen, stimmt es wirklich, dass sich ein Leben mit diesem Jesus lohnt? Und am Dienstag, da gab es dann auch so kleine Kleingruppen in Chaträumen, wo man sich miteinander unterhalten konnte. Und Mario und ich, wir waren bewegt davon, wie offen und ehrlich die Leute in unserer Kleingruppe und auch in anderen Kleingruppen, wie sie erzählt haben. Über ihre Fragen, über ihre Beweggründe, warum sie mitmachen, über die Zweifel, die sie quälen. Das hat uns bewegt. Und ich bin gespannt, was Gott daraus macht, wie er diese Gelegenheit nutzt und was bei den einzelnen Menschen daraus entsteht. Und auch hier denke ich nochmal zurück an den September. Wir saßen hier bei uns in der Stadtmission, hier vorne vor der Bühne im Kreis zusammen und haben überlegt, wie können wir den Glaubenskurs starten. Wir hatten überlegt, sollen wir im Januar mit einer Präsenzveranstaltung beginnen? Viele, heute kann man sagen zu Recht, hatten Zweifel, dass das geht. Wir haben weiter überlegt, sollen wir es nach Ostern anfangen? Sollen wir erst nächstes Jahr, dieses Jahr im Sommer beginnen? Das war manchen aber auch zu lang. Wir haben die Entscheidung vertagt. Wir haben uns wieder getroffen. Dann sagt auf einmal jemand, es gibt auch die Möglichkeit, Alpha online zu machen. Dafür gibt es gute Vorbereitungssachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war skeptisch. Von mir selber weiß ich, wir haben so viele Online-Sitzungen und ich bin einfach müde, vor dem Bildschirm zu sitzen, weil es auch anstrengend ist, sich dort zu treffen. Weil man sich eben nicht so austauschen kann, wie als wenn wir uns hier Präsenz treffen. Aber 30 Leute haben sich angemeldet. Über 30 Leute wollen darüber nachdenken und ich möchte Gott Großes zutrauen und ich möchte sehen, was er daraus macht. Jetzt kann man sagen, Mensch, 30 Leute, das ist ja genauso wie bei Lydia damals. Das ist ja wie ein paar Frauen. Das ist doch nicht viel. Und dann sind auch noch diese 30 verteilt aus vielen Orten rund um Grünstadt, aber auch weit darüber hinaus. Aber ich glaube, wenn wir mit einzelnen Leuten beten, wenn wir den Kontakt zu ihnen suchen, dann sind es wirklich keine Massen. aber es ist ein Anfang. Und was Gott aus diesem Anfang macht, das können wir nicht erahnen. Aber ich will ihm viel zutrauen. Gott hat menschliche Unternehmen, hat menschliche Planungen, so perfekt sie auch scheinbar waren, so wie bei Paulus, Silas und Timotheus, oft scheitern lassen. Aber er hat andere Wege bereitgehalten, wie auch hier, damit die Christen ihre Wege weiterziehen können, damit sie anderen weiter Gottes Wort sagen können, und es ist fruchtbar gewesen. Und ich glaube, Gott möchte auch Menschen in der heutigen Zeit begegnen, damit sie auf ewig gerettet werden. Vielleicht ist dann auch wieder eine Lydia dabei. Vielleicht aber auch ein Uwe, ein Jens oder ein Hubert. Oder eine Sieglinde, Carola, von mir aus auch eine Stefanie oder wie sie auch sonst immer heißen. Gott ist nicht aufzuhalten. Das sehen wir in vielen Ländern in dieser Welt. Menschen kommen zum Glauben, selbst unter Verfolgung. Damals kamen in Philippi Menschen zum Glauben. Und so hoffe ich und dafür bete ich, dass es auch in Grünstadt, in Heuschelheim, in Eisenberg oder wo immer du auch wohnst, dass es auch dort passiert. Es geht nicht weiter. Für Gott kein Problem. Er wird einen Weg haben. Darauf will ich vertrauen. Und dass er auch durch uns wirken kann und durch dich und mich wirken will. Und das wünsche ich uns. Amen.